und Schwestern, ich freue mich, vielleicht mache ich doch über den... Ah ja, so geht das. Alles klar, weil so hoch will ich eigentlich nicht stehen. Es tut mir auch leid, dass ich hier bin, aber ich brauche ein bisschen Platz für mein Manuskript und stütze mich auch ganz gerne auf diese Balustrade ab. Deswegen bin ich hier oben, sonst wäre ich gerne weiter bei euch unten. Ja, ihr Lieben, es freut mich, dass doch so einige bereit waren, heute Morgen diesen Vormittag zu opfern und diese Themen anzuhören. Die Gemeinde in Gottes Heilsplan, ihr Wesen, ihre Berufung und ihr Ziel. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir in der heutigen Zeit uns ganz bewusst von der Bibel her immer wieder auch mit Gottes Gedanken über die Gemeinde beschäftigen. Wir haben heute die Not, dass wir viele Menschen Gedanken über die Gemeinde hören. Ich spreche hier vor allen Dingen von den modernen Lehren über die Gemeinde, wie sie in den evangelikalen Kreisen im Westen, hier bei uns unter den Einheimischen, immer mehr eigentlich um sich greifen. Und man kann sagen, da findet eine Vermenschlichung und eine Verweltlichung der Gemeinde statt. Gottes Gedanken über die Gemeinde werden nicht mehr in ihrem Zusammenhang, in ihrer Tiefe und Vielfältigkeit studiert, sondern man reduziert die Gemeinde auf ganz bestimmte menschliche Rezepte und Konzepte. Man meint, man müsse ihr Wachstum sichern, dadurch, dass man sie Menschengedanken angleicht, menschliche Rezepte und Methoden übernimmt in den Bau der Gemeinde. Und das Ergebnis ist etwas ganz Katastrophales. Ich kann das nur sagen als jemand, der die ganze Zeit eigentlich in einheimischen Gemeinden war, erst in einer Methodistengemeinde, dann in einer charismatischen Gemeinde, dann in einer evangelikalen Gemeinde und dann schließlich jetzt die letzten Jahre in einer Brüdergemeinde. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, wir müssen zurück zum Wort und wir müssen das Wort studieren. Nicht nur irgendwelche verkürzten Handlungsanleitungen und Rezepte von moderner Hand. Ich möchte da einfach auch sagen, sehr, sehr vieles, das allermeiste, was über Gemeinde geschrieben wurde, von amerikanischen Autoren, von westdeutschen Autoren, ist unbiblisch, ist verkürzt und führt letztlich dazu, dass wir eine menschliche, eine verfälschte Sicht von Gemeinde bekommen und wir gehen am Ziel Gottes vorbei. Und das ist eine ernste Sache. Deswegen, wir sind herausgefordert, wenn wir in der Gemeinde Gottes dienen dürfen, das ist ja ein Vorrecht. Wir sind herausgefordert, immer tiefer betend in die Gedanken Gottes einzudringen, sie zu verstehen und sie auch nach Kräften auszuleben, als Einzelne persönlich und auch als Gemeinde. Und das ist in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig, weil wir einen ganz starken Sog haben, einen endzeitlich bestimmten Sog, letztlich zur Abweichung von den Gedanken Gottes. Die Gemeinde soll zu einem menschlichen Club gemacht werden, zu einer menschlichen Organisation und sie ist doch etwas ganz anderes nach den Gedanken Gottes. Und mit Gottes Hilfe wollen wir heute Morgen ein paar dieser tiefen Gedanken Gottes nur antönen. Wir können sie gar nie ausschöpfen. Das ist das Unbefriedigende an solchen Vorträgen. Ich will einen Überblick geben, aber wir könnten ein ganzes Wochenende allein über dieses Thema sprechen. Und wir würden es auch noch nicht ausschöpfen. Es ist also eine Einladung auch an euch, doch wirklich diese Dinge tiefer zu studieren in der Schrift selber. Und ja, es gibt auch ein paar Schriften da draußen, die sind kostenlos, die könnt ihr mitnehmen. Die grünen Schriften sind zum Beispiel zum Thema moderne Gemeindeströmungen im Westen bei uns und was ist Gottes Wille und Gottes Weg. Da seid ihr also herzlich eingeladen, auch diese Broschüren mitzunehmen. Sie sind für euch alle frei. Ihr könnt auch welche weitergeben, wenn ihr welche wisst. Gerade die gelben Broschüren sind über Thema Charismatik, die also vielleicht da Bedarf haben an Aufklärung. Dann könnt ihr das gerne auch weitergeben. Ja, ich möchte auch noch vielleicht am Anfang sagen, wir wollen nachher noch Gelegenheit zur Fragenbeantwortung geben. Also wenn Fragen entstehen, und das ist hoffentlich der Fall, dann könnt ihr sie im Anschluss an diesen Vortrag stellen. Ja, Also wie gesagt, das Problem ist, wir leben in der Endzeit. Wir leben in einer Zeit, in der Gottes Gemeinde angegriffen ist wie nie zuvor. Und zwar nicht durch Verfolgung, wie ihr sie in Russland erlebt habt, sondern durch Verführung. Durch religiöse Irreführung, durch falsche Lehrer, durch falsche Propheten, die alle möglichen verkehrten Gedanken in die Gemeinde hineinbringen. Und das eben auch als Warnung von den allermeisten evangelikalen Verlagen, Brunnen, Brockhaus, Hensler, wie sie alle heißen, 80-90%, was sie rausbringen, ist Verführung. Kann ich nur in aller Liebe warnen. Lest nicht diese Dinge. Wenn ihr sie lest, dann lest sie sehr, sehr wachsam. Es sind in der Regel falsche Lehren und falsche Gedanken darin. Und was aus Amerika kommt, ist leider zu 90% Verführung. Menschliche Psychologie, menschliches Management, Weltlichkeit, Abweichungen aller Art. Und es hängt damit zusammen, dass die evangelikale Strömung, das, was aus Pietismus und Erweckungsbewegung im Westen sich entwickelt hat, schon seit 30, 40 Jahren dramatisch von den biblischen Grundsätzen abgewichen ist. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir als Gemeinde ganz bewusst auf Gottes Wort zurückgehen, in dem, was wir planen und denken, in dem, was wir arbeiten und wirken. Unser Maßstab darf nur das Wort Gottes sein, nicht Menschen lehren, die von diesem Wort abweichen. Das vielleicht einfach mal als Einleitung zu diesem Thema, die Gemeinde in Gottes Heilsplan, in Gottes Ratschlüssen. Ja, also wir haben sowieso vom Fleisch her immer so ein bisschen die Gefahr, menschlich zu denken über die Gemeinde. Und die Gemeinde ist ein göttliches Geheimnis. Geheimnis, etwas Verborgenes, was in den Ratschlüssen Gottes über die ganze Zeit des Alten Testaments nicht geoffenbart worden war. Es wurde erst dem Apostel Paulus in besonderer Weise geoffenbart. Und wenn wir das Geheimnis der Gemeinde, die Wesen der Gemeinde studieren wollen, dann müssen wir vor allem die Briefe des Apostels Paulus studieren. Ich möchte das vielleicht mal mit uns lesen im Epheserbrief, Epheser 3, wir kennen das, denke ich, wo der Apostel Paulus von seinem Auftrag schreibt und von diesem Geheimnis der Gemeinde. Epheser 3, Abvers 1. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu, für euch die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Vielleicht nur mal als Anmerkung, wenn wir Mitarbeiter sind, dann sind wir alle auch Haushalter. Haushalter, das bedeutet Sklaven. Der Haushalter war kein freier Mann, der Haushalter war in der Antike ein Sklave, wie alle anderen Sklaven auch, ein Eigentum seines Herrn, aber er war ein herausgenommenes Eigentum, ein Sklave, den der Herr das Vertrauen gegeben hat, ihn über die anderen Sklaven zu setzen, damit er sie anleitet, ihnen Nahrung gibt, ihnen die Aufgaben zuteilt und darüber wacht, dass das Haus im Sinne des Herrn richtig verwaltet ist. Ja? Und in dem Sinn sind wir alle Haushalter der Gnade Gottes. Solche, die einmal Rechenschaft geben werden, ihrem Herrn und Eigentümer über ihren Dienst. Immer gut, wenn wir das beherzigen und uns vor Augen führen. Ja, ich lese weiter. Dass er mir das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich es zuvor kurz geschrieben habe. Die Geheimnisse Gottes im Gotteswort sind durch Offenbarung uns gegeben. Das heißt, Gott hat seine Gedanken, die wir Menschen ja überhaupt nicht selber ergründen und erschließen können. Gott hat seine Gedanken in seinem Wort ans Licht gebracht, enthüllt, so könnte man das übersetzen, damit wir die göttlichen Gedanken und Ratschlüsse verstehen. Aber wir müssen das mit Ehrfurcht tun. Wir müssen das in dem Wissen tun, dass unser fleischlicher Sinn eigentlich ungeeignet ist, diese Gedanken, diese tiefen geistlichen Gedanken zu fassen. Wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen auch eine geistliche Gesinnung, damit wir in diese Gedanken Gottes eindringen können. Und wir lesen Weiter, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und mit Teilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfache Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Also hier sagt der Apostel Paulus, die Gemeinde ist ein kostbares Geheimnis Gottes. Die Gemeinde war in den Ratschlüssen Gottes von Ewigkeit her da. Aber erst in der Zeit nach Pfingsten konnte Gott dieses Geheimnis den Gläubigen offenbaren, dass da ein Leib ist. Juden und Heiden gehören beide dazu. Ein Leib, von dem Christus das Haupt ist. Und diese ganzen tiefen Gedanken Gottes, die sollen wir verstehen und erkennen, damit wir wissen, ja, wo dienen wir, wie dienen wir, welchem Herrn dienen wir, was ist sein Plan, was ist sein Ratschluss für die Auferbauung dieser Gemeinde Gottes. Zunächst mal einfach, um es nochmal ganz deutlich zu sehen, der lebendige Gott ist der Ursprung und das Ziel der Gemeinde Gottes. Sie heißt nicht umsonst Gemeinde Gottes in der Bibel, mehrfach. Das ist deshalb wichtig, weil wir heute falsche Lehren haben, wo es heißt, der Mensch ist das Ziel der Gemeinde Gottes. Der Mensch muss im Mittelpunkt sein, der Mensch muss sich wohlfühlen, der Mensch muss sich entfalten können in der Gemeinde. Und das ist eine Irrlehre. Das ist total verkehrt. Gott muss sich entfalten können in der Gemeinde. Gott muss Wohlgefallen haben an uns, an unseren Gottesdiensten, an unserem Dienst. Und dann wird auch der Mensch gesegnet. Wenn aber der Mensch im Mittelpunkt steht, dann weicht der Segen Gottes. Und das ist etwas, was in so vielen westlichen Gemeinden passiert ist. Sie haben sich den Menschen und der Welt angepasst und der Herr ist aus ihrer Mitte gewichen und es ist nur noch leerer religiöser Betrieb übrig geblieben. Also Gott, der ewige Schöpfergott, ist der Mittelpunkt, das Ziel, der Ursprung und das Ende der Gemeinde. Wir sind radikal und ganz auf unseren heiligen, ewigen, allmächtigen Gott ausgerichtet und nicht auf die Menschen. Ja, wir haben es schon gehört, Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Allerhöchste, hat schon vor Grundlegung der Welt beschlossen, die Gemeinde zu bilden. Das war sein Ratschluss. In Epheser 5 finden wir diese Vorschattung bei Adam und Eva, wie es heißt, dass Gott seinem Sohn eine Braut, eine Frau geben wollte. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Und es wird ja schattenbildlich auf Christus und die Gemeinde gedeutet. Aber diese Dinge sind für uns im Verborgenen, sind Geheimnisse. Wir wissen nur, Gott hat in seiner Gnade schon vor Grundlegung der Welt die Gemeinde vor Augen gehabt. Sie ist sein Plan, sein Werk. Und Gott hat bestimmte Aufgaben, bestimmte Grundsätze für diese Gemeinde festgelegt. Und die Gemeinde lebt und fällt und stirbt daran, ob sie diese Grundsätze festhält und umsetzt oder ob sie von ihnen abweicht. Ja? Es hängt also alles von Gott ab und es hängt alles davon ab, dass wir den Gedanken Gottes, dem Willen Gottes folgen in der Gemeinde. Sonst ist die Gemeinde nicht mehr Gemeinde, wenn der Wille des Menschen regiert. Ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen, also in den Wiedergeborenen, in den Gläubigen, Gott ist der Ursprung und Gott ist das Ziel. Einmal wird Gott alles in allem sein und dann wird Gott völlig verherrlicht sein in dem zukünftigen Zustand der Vollendung. Und hier auf Erden ist unser Ziel, den mächtigen, ewigen Gott zu verherrlichen, ihm Ehre zu geben, damit in allem Gott verherrlicht werde, heißt es in 1. Petrus 4. Wir kommen da noch drauf. Der Sohn Gottes, unser Herr Jesus Christus, er ist der Fels und der Fundament der Gemeinde. Er hat die Gemeinde durch sein vollkommenes Erlösungswerk, durch sein Sühnopfer gerettet, versöhnt und geheiligt vor Gott gestellt. Ohne den Herrn Jesus wären wir nichts. Das ist uns, denke ich, alle bewusst. Er ist das Fundament, der Grundstein, der ewig feste Fundamentstein der Gemeinde. Er ist der Eckstein, an dem sich alles ausrichtet. Er ist das Haupt des Leibes. Und das bedeutet ja auch, dass der Leib in allem von dem Herrn Jesus abhängig ist. Wir können nicht einfach sagen, wenn unser Arm sich zum Beispiel selbstständig machen würde und seine eigenen Bewegungen ausführen würde, unabhängig vom Gehirn, dann wären wir krank. Das gibt es ja manchmal, ja? Unwillkürliche Bewegungen, die sinnlos sind, die uns hindern, das zu tun, was unser Kopf gerne möchte. Also wenn das Bild von dem Leib, das werden wir nachher noch behandeln, stimmig ist, dann bedeutet es, wir sind in allem abhängig von unserem Haupt. Eigentlich soll jeder Impuls in der Gemeinde vom Haupt kommen und bis in die letzten Glieder hindurchgehen. Der Herr Jesus ist der Herr. Sein Wille ist entscheidend für die Gemeinde. Nicht unser Wille, sondern sein Wille soll in der Gemeinde geschehen. Durch den Herrn Jesus haben wir diese herrliche Stellung vor Gott als Heilige und Geliebte, als Braut des Christus. Er ist der himmlische Bräutigam. Und wir sind berufen, in allem für den Herrn Jesus zu leben, nicht für uns selbst. 2. Korinther 5. Wir sollen den Herrn verherrlichen, wir sollen ihn bezeugen. Der Herr Jesus soll der Mittelpunkt der Gemeinde und des Gemeindelebens und jedes Gottesdienstes sein. Und schließlich ist auch der Geist Gottes ganz entscheidend an der Bildung und dem Leben der Gemeinde beteiligt. Letztlich hat der Geist Gottes die Gemeinde gegründet zu Pfingsten. Das war ja der Anfang, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes ist es, der Menschen, die tot sind in Übertretungen und Sünden, zu Kindern Gottes macht, sie heiligt und sie befähigt, dem Herrn zu dienen. Ich denke, es ist uns bewusst, dass unser Fleisch, unsere menschlichen Fähigkeiten, unsere menschlichen Triebe und Kräfte absolut untauglich sind, in dem heiligen Werk der Gemeinde irgendetwas Gutes zu tun. Ich hoffe, das ist uns bewusst. Die Bibel lehrt es so. Das Fleisch taugt gar nichts. Es muss durch den Geist geschehen. Schon im Alten Testament lesen wir das. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Und das ist wichtig, dass wir das auch verstehen, dass der Geist Gottes Raum haben muss in unseren Herzen und auch in der Gemeinde. Und dort, wo der Mensch groß wird, wo der Eigenwille groß wird, wo das Wort Gottes missachtet wird, da wird der Geist Gottes gedämpft und betrübt und das ganze Leben der Gemeinde sinkt immer weiter ab zu einem menschlichen Verein. Es ist nicht mehr Gemeinde Gottes. Das kann passieren. Deswegen sollten wir darauf achten, dass die Dinge in der Gemeinde in der Kraft und unter der Leitung des Heiligen Geistes getan werden, nicht in der Kraft unseres Fleisches. Dass der Geist Gottes Raum hat, uns führen kann. In 1. Petrus 2, 4 lesen wir, dass die Gemeinde ein geistliches Haus ist, ein Haus, das durch den Geist Gottes geleitet und geprägt und gebaut wird. Ja, so sind alle drei Personen der Gottheit beteiligt an der Begründung und am Leben der Gemeinde. Nun, was ist das Wesen der Gemeinde Gottes nach der Heiligen Schrift? Ihr alle kennt die Lehren, die vor allen Dingen der Apostel Paulus uns da gegeben hat und wisst, dass es da verschiedene Bilder gibt, in denen der Geist Gottes die Gemeinde uns vorstellt. Ich will mal die wichtigsten Bilder nennen. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes und ein heiliges Priestertum. Die Gemeinde ist der Leib des Christus und die Gemeinde ist auch die Braut des Christus. Diese drei Bilder sind, denke ich, die wichtigsten. Es ist auch ein heiliges Volk, das neue Volk Gottes, um das noch zu erwähnen. Ja, ist auch so ein Bild. Aber ich denke, diese drei Bilder, die wollen wir einmal miteinander näher betrachten. Zunächst mal müssen wir uns auch bewusst sein, was ist eigentlich die Gemeinde im Gegensatz zu anderen Heilskörperschaften, zu anderen Heilszeiten. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir in der biblischen Lehre unterscheiden zwischen gewissen Heilszeiten, in denen Gott unterschiedlich mit den Menschen gehandelt hat. Ich denke, die Bibel unterscheidet sehr deutlich die Heilszeit Israels, die Heilszeit des Gesetzes, wo Gott aus allen Heidenvölkern ein besonderes Volk genommen hat und dieses Volk geheiligt hat und diesem Volk seine Gedanken mitgeteilt hat in dem mosaischen Gesetz. Und der Grundgedanke war, ihr sollt mir ein heiliges Volk von Priestern sein. Das ist übrigens genau dasselbe, was für uns gilt. Ja? Diesen grundlegenden Ratschluss hat Gott nicht geändert, sondern der ist bei uns eigentlich auf einer anderen Weise auch wieder verwirklicht. Also Israel sollte ein heiliges Priestervolk sein, das die Ratschlüsse und die Gnade und die Liebe Gottes unter den Völkern bezeugen sollte. Und wir wissen, dass Israel versagt hat. Es hat von Anfang an versagt. Es hat den Bund gebrochen, wenige Tage nach der feierlichen Bundesschließung mit dem Tanz ums goldene Kalb. Es hat den Bund immer wieder gebrochen und es hat seinen Abfall und seine Untreue zum Höhepunkt gebracht, indem es den Messias, den Herrn Jesus, verworfen hat. Und deswegen wurde es beiseite gesetzt für eine gewisse Zeit. Und nun hat Gott sich ein neues Volk erwählt. Und das ist die Gemeinde. Das sind die auserwählten und berufenen Heiligen aus den Völkern, aus den Heidenvölkern und aus den Juden. Das ist etwas ganz Neues. Und deswegen ist es klar, Christus ist des Gesetzes Ende. Ja, das mosaische Gesetz hatte seine Geltung für Israel. Wir haben als unsere geistliche Regel die Lehre der Apostel in den Briefen, die Lehre unseres Herrn Jesus auch, ja, und die Lehre der Apostel in den Briefen. Das ist die Grundlage der Gemeinde, das, was wir im Neuen Testament niedergelegt finden. Und die Gemeinde ist ein ganz besonderer Gedanke, auch in den Heilsgedanken Gottes, wo in dieser Zeit, wo Israel beiseite gesetzt ist, wo die Heidenvölker regieren in der Welt, die Zeit der Nationen, in dieser Zeit ruft Gott ein Volk aus allen Völkern heraus. Und Gemeinde im griechischen Ekklesia heißt ja die herausgerufene Versammlung. Das wollen wir bedenken. Die herausgerufene Versammlung. Also Gott sammelt ein Volk von begnadigten Sündern, von Auserwählten und Geliebten in dieser Versammlung, die mitten unter den Götzendienern, mitten unter den Sündern und Gottlosen für Gott ein Licht sein soll, ein Zeugnis. Und nach der Gemeinde, ja, da geht es weiter mit den Ratschlüssen Gottes. Wir sehen das aus der Schrift, die Gemeinde wird eine gewisse Zeit auf der Erde sein und wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird die Gemeinde entrückt. Und es kann jederzeit sein. Wir dürfen den Herrn Jesus jederzeit vom Himmel erwarten. Und dann wird die Gemeinde von der Erde genommen sein. Dann werden diese endzeitlichen Entwicklungen sich ganz massiv einstellen, in denen das prophetische Wort so ganz deutlich redet, dass der Antichrist auftreten wird, dass Israel zum großen Teil sich völlig gegen Gott stellen wird und ein Bündnis mit dem Antichristen schließen wird. Aber dass letztlich dann ein Überrest von Israel sich bekehrt und Gott sich Israel wieder zuwendet. Also nach der Entrückung der Gemeinde wird der Tag des Herrn kommen, das Gericht Gottes über die ganzen gottlosen Heidenvölker, auch über die falsche Christenheit. Das muss uns ganz klar sein. Die Hure Babylon wird gerichtet. Und dann macht Gott einen Neuanfang mit Israel und mit dem Überrest der Heidenvölker im tausendjährigen Reich. Das ist die nächste Heilszeit, die nach der Gemeinde kommt. Das ist das tausendjährige Friedensreich des Messias. Dort wird wieder Jerusalem und dort wird wieder ein Tempel im Mittelpunkt stehen. Aber nicht mehr genauso wie zu Zeiten Israels, sondern auf eine andere Weise wird Gott dann sein Heilswerk fortsetzen und die Gemeinde ist dann verherrlicht im Himmel und dient dem Herrn auf Erden als Diener des Messias, als Mitregenten sozusagen. Das ist das, was die Bibel sagt. Nur, dass wir einmal die Gemeinde auch einordnen können in die Ratschlüsse Gottes. Manche Christen haben in der Vergangenheit keinen Unterschied gemacht zwischen Israel und der Gemeinde. Aber damit wird die Besonderheit der Gemeinde, dieses Geheimnis, von dem wir in Epheser 3 gelesen haben, missachtet. Ja, es gibt keine direkte Linie zwischen Israel und der Gemeinde, sondern da ist ein Bruch. Und dieser Bruch ist durch das Kreuz und die Auferstehung des Herrn Jesus und die Ausgießung des Heiligen Geistes gekennzeichnet. Da hat Gott etwas Neues angefangen. Ja, was ist das Wesen der Gemeinde? Lasst uns einmal diese drei Bilder betrachten. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. 1. Korinther 3, Vers 16 bis 17, lesen wir das. Da sagt der Apostel Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, also der heilige Wohnort des lebendigen Gottes, der Ort, wo Gott auf der Erde wohnen will? Das war der Tempel. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das ist so wichtig, dass wir das heute neu hören. Der Satan setzt heute alles daran, den Tempel Gottes zu entheiligen. Wisst ihr, dass das das Ende Israels war? Im Propheten Ezekiel lesen wir diese erschütternde Szene, wo Gott dem Propheten offenbart, wie die Ältesten Israels mitten im Tempel Götzendienst betrieben haben, Gräuel der Heiden. Und dann sieht der Prophet, wie die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel weggeht. Und wisst ihr, da war der Tempel schon zerstört. Der Betrieb lief weiter. Es wurden die Opfer gebracht, die Leviten haben gesungen. Alles lief weiter wie vorher. Nur eines hat gefehlt. Die Herrlichkeit Gottes hat gefehlt. Und damit war alles kaputt. Es war kein Zufall, dass einige Jahre später Nebukadnezar den Tempel dem Boden gleichgemacht hat. Die Zerstörung war schon vorher da. Wisst ihr? Und das ist genau das, was heute passiert, dass der heilige Tempel Gottes durch die Gemeindewachstumsbewegung, durch Willow Creek, durch die Allianz, durch die Emerging Church, durch diese ganzen verdorbenen Lehren, wird er entheiligt, sodass Gott die Leute, die diesem Weg folgen, preisgeben muss. Und es gibt heute hunderte von Gemeinden im Westen, da läuft der religiöse Betrieb wunderbar. Lobpreis, Hip-Hop, moderne weltliche Methoden, aber die Herrlichkeit Gottes ist nicht mehr da. Und irgendwann werden diese ganzen Gemeinden das Gericht Gottes erfahren müssen, weil sie abgewichen sind vom Herrn. Wer den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Das ist eine ganz ernste Sache. Wir müssen verstehen, Gott will ein Haus haben, kein steinernes Haus, kein äußerliches Haus. Ja? So schön das alles ist, das kann uns morgen weggenommen werden, aber der Tempel Gottes, den kann niemand zerstören. Solange noch zwei oder drei Gläubige zusammen sind zu dem Herrn Jesus hin, wird der Tempel Gottes nicht zerstört werden können und Gott wacht über ihn. Aber wir können von den Gedanken Gottes abweichen. Und können unsere Gemeinden zerstören, indem wir weltliches Gedankengut, menschliches Gedankengut hineinnehmen und die Heiligkeit des Tempels Gottes missachten. Das kann ich nur sagen, das ist bei Hunderten und Tausenden von westlichen Gemeinden in den letzten 20, 30 Jahren geschehen. Und das Ergebnis ist erschütternd und betrübend. Und es ist wichtig, dass ihr Russlanddeutschen das wisst und euch vor dieser Entwicklung hütet. Deswegen sage ich das so deutlich. Ja, Epheser 2, Vers 19 und 22, eine weitere Stelle, die uns diese Gedanken Gottes lehrt. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ihr Lieben, das ist das Thema der Heiligung in der Gemeinde. Und das ist ein ganz entscheidendes, lebensentscheidendes Thema für die Gemeinde. Ich weiß, manche, die haben ein bisschen Schwierigkeiten mit solchen Dingen. Ich kann nur sagen, als ein einheimischer Christ, der vieles erlebt hat an Verderbnis und Fehlentwicklung, Heiligung der Gemeinde ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, ihr Lieben. Heute wird oft gewettert gegen Gesetzlichkeit und ich habe auch den Ruf unter den Einheimischen, dass ich ein enger und gesetzlicher Christ bin. Und ich sage, jawohl, ich stehe dazu, ich bin gerne eng. Ich will mich eng an das Wort Gottes und an meinen Herrn Jesus halten. So lese ich es nämlich in der Bibel. Ich bin aber nicht gesetzlich, denn gesetzlich sind die Leute, die meinen, sie würden errettet durch das Halten von Geboten. Und die Bibel sagt ganz klar, wir werden aus Gnade errettet durch den Glauben an den Herrn Jesus. Da haben unsere Werke nichts damit zu tun. Aber die Bibel sagt auch, wer aus Gnade errettet ist, der tut Werke des Glaubens und gehorcht Gott. Und das beste Zeichen für jemanden, der wirklich wiedergeboren ist, dass er von Herzen bereit ist, den Willen Gottes zu tun, auch wenn ihn das etwas kostet. Ja? Und wir sollen Gott gehorchen, die Gebote Gottes halten aus Liebe zu Christus, nicht aus Gesetzlichkeit. Und wir sollen auch die Gebote Gottes halten in dem Wissen, wenn wir von den Ordnungen Gottes abweichen, zerstören wir die Gemeinde. Ja? Was würdet ihr sagen, wenn hier jemand reinkommen würde und würde anfangen, hier oben mit einer Axt die Holzverschälung wegzuhacken und irgendwo dann einen Sprengstoff Ladung reinzunehmen und so allmählich dieses ganze Haus abzubrechen. Ja, man kann ja auch so Häuser abbrechen. Ich glaube, ihr werdet nicht erbaut. Ihr würdet sagen, hör auf damit. Aber genau das tun moderne Christen mit der Gemeinde Gottes, indem sie menschliche, fleischliche Dinge hineinführen, Freiheit für das Fleisch fordern und damit die Heiligkeit des Tempels Gottes zerstören. Ja? Also wir können nicht nur Aufbauarbeit leisten, wir können auch Zerstörungsarbeit leisten im Haus Gottes. Das ist ein ernster Gedanke für uns als Mitarbeiter. Also es ist ganz einfach. Entweder ist die Gemeinde heilig, dann ist sie eine Wohnstätte Gottes. Oder sie ist unheilig, dann wird Gott niemals in dieser Gemeinde Wohnung nehmen. Niemals. Kennen wir unseren Gott? Dort, wo der Mensch regiert und seine Bedürfnisse den Vorrang haben, da ist der Herr gewichen. So einfach ist es. Und so klar. Und so schwierig zu verstehen für die modernen Christen. Ja, weil sie keine Gottesfurcht mehr haben. Weil die Heiligkeit Gottes ihnen ein Fremdwort ist. Ich hoffe, das ist bei uns nicht so. Ich hoffe, wir kennen noch etwas von der Furcht des Herrn und von diesem Bewusstsein, dass die Gemeinde ein heiliger Tempel Gottes ist, in dem der Mensch mit seinen Fleischlichkeiten eigentlich nichts zu suchen hat. Ganz grundsätzlich gesprochen. Ja. Und genau dort, ihr Lieben, genau wenn der Mensch nichts zu suchen hat und der Geist Gottes Freiheit hat, dann wird der geistliche Mensch erquickt. Dann kommen die Menschen, die in die Gemeinde kommen, voll auf ihre Rechnung, was das Geistliche betrifft. Und in dem Moment, wo man dem Fleisch des Menschen Raum gibt, dann verlieren die Gottesdienste, die Kraft, die Menschen zu ernähren und geistlich aufzubauen. Dann wird es menschlich-psychologisches Zeug. Ja? Also da müssen wir ganz arg aufpassen. Der Tempel Gottes ist heilig. Und dann noch 1. Petrus 2, diese Stelle von dem heiligen Priestertum, auch das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, weil es systematisch ausgeblendet wird in den modernen Lehren. 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, das ist wieder das Bild des Tempels, und dann als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Im Alten Bund gab es ein abgesondertes, geheiligtes Priestertum, das abgesondert war vom Volk, weil das Volk unheilig war. Und wir wissen ganz genau, wie die Priester zu leben hatten. Sie hatten besondere Vorschriften. Sie konnten nicht dasselbe tun wie der normale Israelit. Und sie mussten sich jedes Mal reinigen, wenn sie in den Tempel gingen, um Dienst zu tun. Sie hatten weiße Kleider. Und dieses geheiligte Priestertum, das ist jetzt das Teil von jedem Kind Gottes. In der Gemeinde gibt es kein gesondertes Priestertum mehr. Das war ja der Irrtum der römischen Kirche und der orthodoxen Kirche, dass sie ein abgesondertes Priestertum in die Gemeinde hinein transportiert haben, obwohl die Gemeinde als Ganzes ein heiliges Priestervolk ist. Aber das bedeutet auch etwas. Wenn ein Priester ungereinigt ins Heiligtum gegangen wäre, um zum Beispiel Räucheropfer zu bringen, der wäre tot umgefallen. Wir können nicht unheilige Methoden, unheilige Inhalte, ungeheiligte Leute in dieses heilige Priestertum hineinlassen, sonst geschieht Zerstörung. Heiliges Priestertum, das bedeutet, wir sind gewürdigt, dem lebendigen Gott zu dienen hier auf der Erde. Und es ist etwas Kostbares. Ihr Lieben, ich denke das manchmal so, auf dieser ganzen weiten Erde mit ihren Milliarden Menschen, die Gott alle geschaffen hat, denen Gott alle Gutes tut, da gibt es so gut wie keinen, der Gott wirklich dankt. So gut wie keinen, der Gott die Ehre gibt, der Gott anbetet. Und Gott sucht doch Anbeter. Johannes 4. Und die Gemeinde ist die einzige Gruppe von Menschen auf der ganzen Erde, wo dem lebendigen Gott Dank und Anbetung dargebracht wird. Wo eigentlich das passiert, was jeder Mensch machen sollte. Und deswegen ist es Gott wichtig und kostbar, dass es da überall Orte gibt, wo er wohnen kann auf der Erde, in der Mitte der Heiligen sein kann, wo Räucheropfer aufsteigen, wo Priesterdienst getan wird für ihn, den Schöpfergott. Das ist eine kostbare Berufung und ich bin überzeugt, das ist die wichtigste und höchste Berufung der Gemeinde überhaupt. Wisst ihr, heute gibt es moderne evangelikale Irrlehrer, die sagen, die Gemeinde ist nur auf der Erde, um zu evangelisieren, um Menschen zu erreichen. Das ist falsch. Das ist aus meiner Sicht zutiefst falsch. Natürlich ist es eine wichtige Aufgabe der Gemeinde, zu evangelisieren, überhaupt keine Frage. Aber wenn die Gemeinde alles andere dem unterordnen würde, dann würde sie ihr heiliges Priestertum für Gott aufgeben. Das hat ganz konkrete Auswirkungen. Die modernen evangelikalen Irrlehrer sagen, die Gottesdienste der Gemeinde müssen so verweltlicht werden und so entheiligt werden, dass die Ungläubigen sich wohlfühlen. 20 Minuten Predigten, nur noch das Positive predigen und dann werden die Menschen kommen und sich bekehren. Das ist Betrug, das ist Verführung. Die Menschen kommen vielleicht, aber sie bekehren sich nicht. Ja? Und der Punkt ist, die Gemeinde wird der Welt und den Menschen untergeordnet. Und sie ist nicht mehr ein heiliges Haus für Gott und ein heiliges Priestertum. Und das ist eine geistliche Katastrophe. Ja? Also das Evangeliumszeugnis dürfen wir nicht vernachlässigen. Es ist wichtig, es ist Gott wichtig, aber es ist nicht unsere Hauptaufgabe. Und das findet auch nicht in den Gottesdiensten statt. Die Versammlungen der Gläubigen sind zur Erbauung der Heiligen da. Das lehrt uns ganz klar, zum Beispiel 1. Korinther 14. Da hat ein Ungläubiger eigentlich gar nichts verloren, oder wenn, eben nur am Rande. Wenn wir evangelisieren, dann sollen wir hinausgehen an die Hecken und Zäune und sollen dort das Evangelium verkündigen. Das ist richtig, das ist wichtig, aber nicht in der Gemeinde. In die Gemeinde laden wir die Leute ein, wenn sie sich bekehrt haben. Und dann finden sie hier Nahrung. Ja? Also nur damit wir das mal verstehen, es ist heute so viel verschobene, falsche Lehre umeinander. Ich weiß nicht, ob ihr diese Dinge lest. Ich hoffe, die Älteren lesen es gar nicht, aber vielleicht müssten die ein bisschen reinschauen. Und ich fürchte, viele Jüngere lesen das ganz begierig und denken, vielleicht haben die westlichen Christen doch noch was Besseres zu bieten als unsere Väter. Und ich kann nur sagen, nein. Vorsicht, Falle. Ja, also da Gottes Wort, Gottes Gedanken zählen, nicht Menschenlehren. Und das Höchste, was Gott über die Gemeinde zu sagen hat, ist, dass sie ein heiliger Tempel Gottes ist, ein heiliges Priestertum. Und nun kommen wir zu dem zweiten Bild, der Leib des Christus. Ich habe das vorher schon angedeutet. Wir Menschen sind entweder Juden oder Heiden von Natur aus. Die meisten von uns sind Heiden. Und wir sind von Gott getrennt durch unsere Sünde. Und wenn wir uns bekehren, dann geschieht ein Wunder, dass durch die Wiedergeburt, durch die Taufe des Heiligen Geistes, die biblische Taufe, 1. Korinther 12, Vers 13, der Gläubige herausgenommen wird aus den Heiden und hineingebracht wird in den Leib des Christus. Das heißt also, wenn wir wirklich geistlich sehen, dann können wir sagen, ich bin kein Westdeutscher, ihr seid keine Russlanddeutschen, da gibt es auch keine Russen und keine Amerikaner, sondern es gibt nur ein neuer Mensch in Christus, in der Gemeinde. Ja? Da zählt unsere ethnische Herkunft nichts mehr. Das bedeutet auch, der Leib des Christus, das ist das ausführende Organ des Hauptes. So ist es ja bei uns auch. Ja? Ich möchte nach einem Glas schauen und es holen. Und mein Arm macht, was mein Haupt will. Ja, sonst bin ich krank, sonst bin ich unfähig. Ja? Also der ganze Mensch funktioniert so, dass vom Haupt Impulse ausgehen und der Leib wirkt zusammen, jedes Glied, jeder Muskel, jede Sehne, damit dieser Impuls genauso ausgeführt wird, wie das Haupt es will. Und wenn da was schief läuft, wenn das nicht mehr funktioniert, diese Nervenbahnen das nicht mehr rüberbringen, dann ist der Leib krank. Können wir mal drüber nachdenken. Das heißt also, Christus, der verherrlichte Herr im Himmel, ist durch den Heiligen Geist verbunden mit jedem Glied des Leibes. Und er fügt die Glieder zusammen. 1. Korinther 12, da lesen wir, da kann nicht der Mund sagen, ich brauche das Auge nicht. Da kann nicht der Magen sagen, ich brauche den Muskel nicht. Ja, sondern alles gehört zusammen. Das gehört auch zu diesem Bild des Leibes. Dass wir alle zusammengestellt sind, in der weltweiten Gemeinde, aber auch in der örtlichen Gemeinde. Und dass wir Dienstleistung tun sollen, jedes Glied am anderen. Wir können nicht geistlich leben und existieren und wachsen, ohne unsere Brüder und Schwestern, die auch mit zum Leib gehören. Ja? Ganz wichtig. Vielleicht können wir auch dazu mal ein paar Dinge lesen. Wir haben ja schon gelesen in Epheser 2, diese grundlegende Tatsache des Tempels ist ja verbunden auch mit der Tatsache des Leibes, ja, wo wir, es eben heißt, dass wir mit Einverleibte sind, Epheser 3, dass wir Epheser 1, Vers 22 und 23, da lesen wir das auch. Gott hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also Christus, das Haupt, und die Gemeinde als Leib gehören zusammen. Und die Gemeinde soll die Impulse und den Willen des Christus überall auf der Erde tun. Dazu ist sie da als Leib. Sie führt kein Eigenleben, sondern sie lebt für Christus und führt die Impulse des Christus aus. Epheser 4, da finden wir das noch viel ausführlicher dargelegt. Die Einheit des Geistes, ein Leib und ein Geist, ein Herr. Und dann wird eben das, was ich gestern schon gelesen habe, auch gesagt in Epheser 4 ab Vers 11. Da möchte ich einfach nochmal das 15 und 16 lesen, sondern wahrhaftig in der Liebe sollen wir heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus, also er gibt alle Impulse und Befehle, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Da könnten wir jetzt viel drüber sagen. Das ist ein kostbares Wort. Ja? Also alle schauen auf den Herrn. Alle versuchen von ihm die Impulse zu empfangen. Was legt mir der Herr aufs Herz, im Dienst für die Gemeinde zu tun? Wie kann ich meine Brüder und Schwestern unterstützen? Der Lehrer, den Hirten, der Hirte, den Evangelisten. Die einzelnen Geschwister ermutigen sich, ermahnen sich gegenseitig, spornen sich an. Jede Gabe wird gebraucht. Kindermitarbeiter, Diakone, die Technik, gehört alles zusammen. Alles soll sich ergänzen und alles soll am Haupt ausgerichtet sein, damit wir zum Haupt, zum Herrn Jesus hin wachsen. Das ist doch ein interessantes Bild. So soll der Leib des Christus funktionieren. Ich könnte jetzt auch viel über 1. Korinther 12 sagen. Ja? Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Ja? Jedes Glied hat seine Gabe, seinen Auftrag, ergänzt sich mit dem anderen. Da könnte man viel drüber sagen, das ist etwas Wunderbares. Und die gehen alle, diese Lehren gehen davon aus, durch die Ausrichtung am Haupt sind die Glieder des Leibes eins. Und wie ist es in der Praxis? Durch die fleischliche Ausrichtung am Eigenleben und Eigenwillen sind die Glieder des Leibes oft uneins. Ja, das sind unsere Probleme, mit denen wir jeden Tag zu kämpfen haben in der Gemeinde. Ja, dass da eben nicht nur den Geist gibt. Im Geist sind wir alle eins. Im Geist sind wir alle mit Christus verbunden. Im Geist sind wir alle vollkommen gemacht, eine neue Schöpfung. Aber wir haben auch noch das Fleisch. Und deswegen sieht man so wenig von der Herrlichkeit des Leibes Christi und des Tempels Gottes in der Praxis. Müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Und bis zu einem gewissen Grad ist es unvermeidlich, weil wir immer im Fleisch sein werden, solange wir auf der Erde sind. Und bis zu einem gewissen Grad ist es vermeidbar. Und haben wir eine Verantwortung, dass die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde mehr sichtbar wird und das Fleisch immer weiter zurückgebracht wird. Er muss zunehmen, ich muss abnehmen, sagt Johannes der Täufer. Das gilt auch für uns in der Gemeinde. Ja? Also das sind so Dinge, da könnte man noch viel sagen, aber ich denke, wir lassen es mal dabei. Wir kommen vielleicht nachher noch drauf. Wichtig auch noch die Braut des Christus. Die Gemeinde wird uns auch an verschiedenen Bildern angedeutet. Das wird nicht so ganz genau gesagt, aber angedeutet als Braut, als heilige Braut des Christus. Ich möchte einfach mal die Stellen kurz nennen. Epheser 5, wir kennen diese wunderbare Stelle, wo es heißt, Vers 23, Epheser 5, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wisst ihr, im Grunde ist das ein etwas Tröstliches. In unserem Dienst werden wir in der Regel sehr viel mit den Flecken und Runzeln der Gemeinde konfrontiert. Ja, mit dem Fleisch, mit der Sünde, mit dem Versagen, mit den Streitigkeiten. Das macht uns auch manchmal Mühe, macht uns manchmal müde und resigniert. Aber wir dürfen an eines denken. Die Braut des Bräutigams ist herrlich inwendig, Psalm 45. Es gibt eine verborgene Herrlichkeit der Gemeinde und die hat sie alleine dem Herrn Jesus zu verdanken. Vor Gott nämlich sind alle diese Glieder mit all ihren Unvollkommenheiten auf Erden, vor Gott sind sie heilig und untadelig und herrlich. Möchte der Herr uns schenken, dass wir immer wieder, wenn wir resignieren wollen, diesen Blick haben. Ja? Einmal wird diese Herrlichkeit offenbar sein, wenn wir nämlich unser Fleisch nicht mehr an uns haben und die Gemeinde entrückt und verherrlicht ist. Dann wird diese göttliche Herrlichkeit des Christus durch uns leuchten und strahlen. Und jetzt ist sie in vielem noch hinter unserem Fleisch versteckt und verborgen. Ja? Und trotzdem, Gott sieht die Gemeinde heilig, tadellos und herrlich in Christus. Gott sieht auch dich und mich gerecht und heilig und tadellos durch Christus, auch wenn wir noch manches in unserem Leben an uns haben, was ihm nicht gefällt und was nicht Christus entspricht. Und diese Sicht dürfen wir auch haben. Damit wir sehen, es ist etwas Herrliches und Heiliges und Wunderbares, an der Auferbauung dieser Gemeinde zu arbeiten, auch wenn es so mühsam ist. Auch wenn es viele Enttäuschungen mit sich bringt. Wie viel Enttäuschung musste der Apostel Paulus ertragen, gerade von den Korinthern? Ja, denken wir mal drüber nach. Was er für sie geopfert hat und wie sie ihn nachher im Stich gelassen haben für falsche Apostel und andere wichtiger genommen haben. Ja. Also das sind so diese Dinge. Die Gemeinde ist als Braut des Christus herrlich und heilig. Und die Herausforderung ist, wir sollen auch so leben. Das, was wir als in unserer Stellung sind, um Christi willen, das sollen wir auch ausleben. Das ist unsere Herausforderung. Ja? Aber Gemeinde, die heilige Braut des Christus. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde, sagte von Adam und Eva, dem Mann und der Frau als Gehilfin. Das dürfen wir wissen. Und auch die zweite Stelle, die ist noch eigentlich ernster und herausfordernder für uns. 2. Korinther 11. Da sagt der Apostel Paulus den Korinthern, Vers 2 und 3, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das ist ein ganz ernstes, wichtiges Wort. Müssen wir darüber nachdenken. Für uns ist jetzt erstmal wichtig, dass der Apostel Paulus hier wieder dieses Bild gebraucht. Wir haben es vorher gehabt, Nikolai hat diese Brautwerbung von Eliezer erwähnt, ja? Und das ist ja ein Schattenbild auf Christus und die Gemeinde. Das sehen wir hier. Also der Apostel Paulus sagt, als ich euch das Evangelium verkündigt habe, als ihr euch bekehrt habt, da seid ihr zu einer heiligen Braut des Christus geworden. Aber ich habe Sorge, dass der Teufel euch, solange er auf der Erde wandelt, von eurer Keuschheit und ganzen Hingabe an Christus ablenken wird. Dass er andere Dinge euch vor Augen führt als den Herrn Jesus allein. Also auch hier sehen wir, eigentlich sollte die Gemeinde eine reine, keusche Braut Christi sein, die in ganzer Hingabe und in einfältiger Ausrichtung auf den Herrn Jesus allein ausgerichtet ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie ist es mit euch mit Einfalt? In der Welt ist sowas ja ein Schimpfwort, ein Spottwort. Wer einfältig ist, der ist nicht cool und clever und der weiß nicht, wie man so das Leben richtig managt. Aber für Gott ist Einfalt etwas sehr Kostbares. Einfalt Christus gegenüber heißt, dass der Herr Jesus mir alles ist. Dass ich an ihm volle Genüge habe. Dass ich weiß, wenn ich den Herrn Jesus habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Luther, Psalm 73, ganz herrlich. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. So sollten wir eigentlich leben. In dieser ganzen Hingabe an den Herrn, unbefleckt von der Welt. Und dann sind wir heilige Brautgemeinde. Und ich kann euch nur sagen, es ist eine ganz bittere Not, dass der Satan versucht und auch erfolgreich zum Teil versucht, die heilige Braut Christi einer Hure gleichzugestalten. Einer untreuen, weltförmigen Frau, die flirtet mit Götzen. Und das ist die Gestalt vieler einheimischer Gemeinden inzwischen, die verweltlicht sind, in denen Sünde geduldet wird, die falsche Lehren haben, die heidnische religiöse Strömungen in sich hineinnehmen. Die ganze evangelische Allianz ist von diesem falschen Geist der Hure Babylon schon durchsäuert. Das muss man einmal ganz klar deutlich sagen. Ja, da wird der Dialog mit dem Islam gepflegt. Da wird im Grunde schon gesagt, andere Religionen haben auch Wahrheit und können auch zu Gott führen und retten. Ja, selbst Billy Graham hat solche Irrlehren schon verkündet und hat gesagt, er glaubt, dass auch Angehörige des Islam oder Hindus, die fromm ihre Religion praktizieren, errettet werden können, auch wenn sie sich nicht zu Jesus Christus bekehren. Das ist der Sauerteig der Hure Babylon, der großen endzeitlichen Welteinheitsreligion. Der kommt zu den Evangelikalen, der kommt bis in unsere Kreise über die Emerging Church. Auch Johannes Reimer spielt da eine Rolle, ja, also auch ein paar russlanddeutsche Kreise haben sich schon diesem Weg geöffnet. Und hier kommt eine ganz klare endzeitliche Herausforderung zum Tragen. Braut oder Hure, Babylon oder Jerusalem, das ist die entscheidende Wegscheide in der Endzeit. Und wir können nicht sagen, ja, wir sind Evangeliumschristen, Baptisten schon immer gewesen, wir sind bestimmt, gehören zur Braut. Sondern es kommt auf den Einzelnen und seinen Weg an und es kommt auf die Gemeinden an, ob sie diesem hurerischen, babylonischen, religiösen Geist Raum geben oder ob sie sich abgesondert halten und wirklich noch den Weg der heiligen Brautgemeinde festhalten. Das muss ich einmal ganz klar und deutlich sagen. Viele, viele einheimische Kreise sind schon von der Hure Babylon in Beschlag genommen. Und es äußert sich auch darin, dass sie zum Beispiel in der Ökumene sind, in der ACK sind, die Baptisten, die Methodisten, die Pfingstler. Alle gehören sie schon zur Weltökumene dazu. Und das ist Babylon. Das ist Abfall von Gott. So ernst ist es heute. Hure oder Braut, da gibt es kein Dazwischen. Wir müssen uns entscheiden, welchen Weg wollen wir? Und deswegen, die Endzeit ist eine Zeit heiliger Entscheidungen. Ich lese auch nochmal aus dem Buch der Offenbarung. Da finden wir übrigens auch die Gemeinde als die Braut. Offenbarung 21. Vers 2, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und dann in Vers 9 noch einmal, und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Das ist die himmlische Vollendung, die Hochzeit des Lammes. Da wollen wir hin. Dafür sollen wir uns jetzt schon auf der Erde schmücken und bereiten. Das sind tiefe Gedanken Gottes, ihr Lieben. Möge der Herr schenken, dass wir die in unserem Herzen tragen, dass wir sie nicht beiseite schieben. Denn sie sollten eigentlich unseren ganzen Lebenswandel hier auf der Erde und in der Gemeinde prägen und bestimmen. So sind die Gedanken Gottes. Nun, wenn wir uns vielleicht noch zum Abschluss, ich will nicht zu lange reden, aber ein bisschen brauche ich vielleicht noch, wenn wir uns da noch mal einige biblische Grundsätze für das Gemeindeleben anschauen wollen, die wir in der Schrift finden. Ein solcher Grundsatz ist, die Gemeinde lebt auf Erden zur Verherrlichung Gottes. Nicht der Mensch soll verherrlicht werden. Gott soll verherrlicht werden. Nicht wir sollen uns entfalten und verwirklichen in der Gemeinde, das wäre zerstörerisch. Sondern Gott soll sich verwirklichen und entfalten in der Gemeinde. Ich lese 1. Petrus 4. Da ist dieser Grundsatz so ganz deutlich und klar ausgesprochen. 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Da kommen wir schon zum nächsten Thema eigentlich ein bisschen. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Merkt ihr, wie der Apostel Petrus bei diesem Gedanken zur Anbetung geführt wird? Wie sein Herz erfüllt wird von diesem Gedanken, alles soll zur Verherrlichung Gottes dienen, der uns begnadigt hat. Möge es bei uns auch so sein, dass uns das wichtig und kostbar wird. Nicht der Mensch soll Ehre haben und Raum haben, sondern Gott soll verherrlicht werden. Epheser 3, Vers 20 und 21, der Apostel Paulus legt dasselbe Zeugnis vor uns ab. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde. Dem lebendigen Gott. Durch oder in Jesus Christus auf alle Geschlechter der Ewigkeiten hin. Amen. Merkt ihr etwas? Der Apostel Paulus wird auch in die Anbetung geführt bei diesem Gedanken. Er schließt auch mit einem Gebet ab, wie der Apostel Petrus. Sagt uns das was? Über diese Tiefe dieser Gedanken, über die Ausrichtung auf Gott. Wisst ihr, und das ist dann ganz klar, wenn wir zur Ehre Gottes auf dieser Erde leben, die Gott verworfen hat, diese Welt, dann sind wir immer ein Fremdkörper. Immer Außenseiter, immer verspottet, immer ausgegrenzt. Und das ist die große Not, dass heute viele, viele Gläubige und Gemeinden das nicht mehr wollen. Sie wollen sich der Welt gleichstellen. Sie wollen sich anpassen. Sie wollen sich den Menschen anbiedern und sagen, so können wir sie doch besser erreichen. Das ist eine Lüge, das ist ein Betrug. Wir erreichen die Menschen dann, wenn wir glaubwürdig, heilig und abgesondert leben als Fremdlinge. Dann erreichen wir die Menschen, die wirklich suchend sind. Weil das kann ich euch sagen, als ein Weltmensch, der sich mit 30 Jahren bekehrt hat, wenn ein weltlicher Sünder suchend wird nach dem Heil, dann sucht er Menschen, die radikal anders leben als er. Nicht Leute, die genau dasselbe machen wie er, bloß mit frommer Tarnung. Das ist ekelhaft, das ist enttäuschend für einen Sünder, der sucht. Er braucht Heilige, die radikal und glaubwürdig leben, und zwar mit Freude. Ne? Nicht, ach, ich muss ja, ich darf ja nicht Kino schauen, ich darf ja nicht Hip-Hop tanzen, sondern ich brauche es nicht, ich will es nicht, ich habe etwas Besseres. Das macht Eindruck. Das ist ein Zeugnis. Ja? Nicht das andere. Nicht die Anpassung, die Anbiederung. Wenn wir auf der Erde zur Herrlichkeit Gottes leben, dann sind wir immer heilig und immer abgesondert und immer Fremdkörper und immer verspottet. Und das sollten wir bewusst auf uns nehmen. Wir sollten sagen, jawohl, Amen, so sei es. Und nicht versuchen, das zu ändern durch Mimikrie. Das ist, was Mimikrie ist. Das ist das, was Chamäleon macht. Wenn es in einem Baum mit gelben Blättern ist, ist es gelb. Und wenn es in einem Baum mit grünen Blättern ist, wird es grün. Aber wir sollen keine Chamäleons sein. Sondern wir sollen die Farben unseres Herrn Jesus Christus freudig tragen. Und wir stechen immer raus damit. Gar keine Frage. Die Gemeinde Gottes kann ihren Auftrag auf dieser Erde nur erfüllen, wenn sie eine konsequente Absonderung betreibt von allem Bösen, Weltlichen und Unrein. Das ist das, was uns nicht gefällt. Und wisst ihr, da sind wir in guter Gesellschaft. Was war denn das Problem von Israel? Israel sollte ein heiliges Priestertum für den Herrn sein. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, wir wollen auch sein wie die Heidenvölker um uns herum. Israel hat sich vermischt und angepasst an die Heidenvölker und das war sein Niedergang. Deswegen musste es von Gott verworfen werden. Und wie ist es mit uns, mit der Gemeinde? Wir würden uns auch ganz gerne mit den Heidenvölkern vermischen und anpassen, damit dieser Schmach, diese Stachel nicht da ist. Und das wäre unser Niedergang. So einfach ist es. Ich lese mal 2. Korinther 6. In der Mitte für uns, das ist eine der ganz grundlegenden Lehren Gottes über die Gemeinde. Und wenn wir das missachten, dann wird die Gemeinde Schiffbruch erleiden, die das missachtet. Sie wird elendiglich von Gott letztlich auch preisgegeben werden in die Verweltlichung. Da geht es um heilige und ernste Dinge. 2. Korinther 6, Abvers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Ihr Lieben, das ist ein Urteilsspruch nicht nur über die Reformation und die evangelische Kirche, denn dort ist ja von vornherein durch Luthers faulen Kompromiss der Gläubige mit dem Ungläubigen zusammengefasst worden. Sondern das ist auch ein Gerichtsspruch über die heutigen Evangelikalen. Ich nenne mal die Evangelische Allianz so als ein Dach, das diese Evangelikalen ein bisschen markiert. Wisst ihr, und dort ist es genauso, dass der Gläubige und der Ungläubige miteinander unterschiedslos zusammengefasst sind zu einer unbiblischen Einheit. Ja? Dass man zum Beispiel in vielen Allianzen, auch bei uns in Leonberg, da ist die evangelische Kirche mit dabei. Und der evangelische Pfarrer ist ein liberaler Theologe, der leugnet, dass Jesus Christus auferstanden ist und das leugnet das Sühnopfer des Herrn. Und der wird da als lieber Bruder mit angesprochen und darf Gebete sprechen und ist mit dabei in der Bruderschaft der angeblich Gläubigen. So sieht es heute aus. Und zwar überall. Bei Pro Christ zum Beispiel darf man nur mitmachen, wenn man bereit ist, auch mit allen Pfingstlern und mit allen liberalen Kirchenleuten zusammenzuarbeiten. Ja? Da wird es geradezu erzwungen, dieses ungleiche Joch zwischen Gläubigen und Ungläubigen, Licht und Finsternis. Und dieser Weg ist ein Weg des Verderbens. Das ist ein Weg, der macht die Gemeinde kaputt. So einfach ist es. Ich lese mal weiter. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und jetzt kommt die wichtige Schlussfolgerung, Vers 17. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Das ist also ganz einfach und klar. Die Bibel lehrt uns, in einer wahren Gemeinde sollen nur wiedergeborene Gotteskinder sein. Sie darf nicht bewusst Ungläubige aufnehmen. Sie darf auch nicht bewusst mit ungläubigen Scheinchristen zusammenarbeiten oder zusammen Allianzen eingehen. Das ist verderblich. Sie soll sich absondern, nicht aus Gesetzlichkeit. Warum soll sie sich absondern? Weil sie weiß, der heilige Gott will in unserer Mitte sein. So einfach ist es. Entweder wir wollen Gott da haben, dann müssen wir heilig leben und uns absondern. Oder wir sagen, Gott ist uns gleichgültig, Hauptsache der Mensch kommt zum Zug, dann wird Gott weichen. So einfach ist es, es gibt keine Alternative. Und das ist das, was heute in der modernen Christenheit systematisch unterdrückt wird und missachtet wird. Man sagt, wir müssen doch alle zusammenarbeiten. Je größer die Einheit der Namenschristen ist, desto stärker sind wir. Und wisst ihr was, das ist ein Betrug des Teufels. Wenn ich eins mich mache mit falschen Christen, mit Irrlehren, mit Sünde, mit Ungläubigen, dann werde ich verunreinigt und ich verliere meine Vollmacht und der Herr muss von mir weichen und ich habe den Schaden. Da gibt es ein Gesetz und das missachten viele zu ihrem großen Schaden. Das ist das Gesetz vom Sauerteig. Die Bibel bezeichnet Böses als Sauerteig, sein Bild von Verderbnis. Ja? Deswegen durften die Israeliten keinen Sauerteig in ihren Häusern haben, wenn sie das Passa aßen. Und wir wissen ja 1. Korinther 5, was da steht. Ich wollte es nochmal nachlesen. Das hängt genau mit dem zusammen. Vers 6, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit den ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Also dieses Bild war ja den Juden ganz bekannt vom Passa und das verwendet der Apostel Paulus hier, der Geist Gottes, für die gläubige Gemeinde. Ja. Sie darf den Sauerteig, und dazu gehört auch Irrlehre nach Galater 5, ist auch böse Lehre, Sauerteig, das darf sie nicht dulden. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich Verdorbenes, Irrlehre und gesunde Lehre bei Pro Christ in der Allianz oder in einer Gemeinde zusammen dulde, dass ich zum Beispiel sage, das ist ein Pfingstler, ein Allversöhner, aber den lasse ich in der Gemeinde drin. Macht nichts, ist doch ein netter Kerl. Dann beginnt das Gesetz vom Sauerteig zu wirken. Und der pragmatische Führer der Gemeinde von heute sagt, ach, so ein bisschen Sauerteig belebt doch hier die Szene, das ist doch nicht schlecht. Tja, aber die Bibel sagt, ein wenig Sauerteig genügt und am Ende ist der ganze Teig durchsäuert. Und deswegen das Gebot der Absonderung. Ich sage das immer, wenn wir in unserem Keller 100 gesunde Äpfel haben und 2 faule Äpfel, dann sollte doch der gutmeinende Mensch meinen, die 100 gesunden Äpfel könnten die 2 faulen Äpfel gesund machen, oder? Das muss doch klappen. Aber wir wissen genau, wie es andersrum läuft. Wenn wir die 2 faulen Äpfel nicht wegtun von den 100 gesunden, haben wir zum Schluss 102 faule Äpfel im Keller liegen. Das Böse breitet sich aus und steckt an. Ja? Das ist ein Grundgesetz. Ja? Deswegen, der Satan ist der Freund von Vermischung von Gut und Böse, Licht und Finsternis. Und Gott will, 1. Mose 1, was will er? Gott schied das Licht von der Finsternis. Das ist die Lehre der Absonderung. Erste Lektion. Ist heute noch so. Ja? Gott scheidet Licht und Finsternis. Und der Teufel will es gerne zusammen machen. Was gibt Licht und Finsternis vermischt? Zwielicht. Zwielicht. Und im Zwielicht, da gedeihen alle möglichen Dinge, nur nicht das Gute. Also noch einmal. Entweder die Gemeinde lebt in dieser heiligen Absonderung und bezahlt den Preis, intolerant, eng genannt zu werden, rückständig, fortschrittsfeindlich. Oder die Gemeinde öffnet sich der Welt, vermischt sich und der Herr weicht aus ihrer Mitte. Sie ist nicht mehr heiliger Tempel. Ja? Und das müssen wir tief in unserem Herzen eingebrannt haben in der heutigen Zeit. Das muss uns klar sein. Viele zig Entscheidungen, die zu treffen sind. Ja, was für Liederbücher nehmen wir? Ihr Lieben, ich sage euch eines, die Entscheidung über Liederbücher, auch in der Jugend, das ist eine Entscheidung über die Zukunft. Das machen sich viele Brüder nicht klar. Dort, wo wir ein lockeres Liederbuch mit weltlichem Liedgut, mit charismatischem Liedgut wählen für die Gemeinde, haben wir uns schon entschieden, die Gemeinde der Verführung preiszugeben. Das dauert 3, 4, 5, 6 Jahre, aber ihr werdet dem auch nicht entkommen. Ja? Wenn wir uns entscheiden, in bestimmten Punkten der Welt und dem Fleisch und dem Menschen Raum zu geben und die Ordnungen Gottes zu brechen, dann ist da eine Entwicklung eingeleitet, die wird nicht aufhören, bis sie an einem bösen Ziel angekommen ist. Zum Beispiel ist interessant, dass die göttlichen Ordnungen über die Frauenfrage, vor allen Dingen 1. Timotheus 2, die werden systematisch von den einheimischen Gemeinden gebrochen. Die Bibel sagt ganz klar, eine Frau darf nicht leiten und nicht lehren in der Gemeinde. Das bedeutet nicht, dass sie minderwertig ist. Ja? Vor Gott sind Frau und Mann gleich viel wert, aber sie haben eine andere Aufgabe in der Gemeinde. Und nun gibt es immer mehr Gemeinden bis in die Allianz, die sagen, jawohl, wir erkennen Predigerinnen an, Pastorinnen, Leiterinnen. Das muss doch heute sein. Paulus war rückständig, der hat damals die griechische Kultur und bla 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 bla. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann lesen wir 1. Korinther 11, Schöpfungsordnung. Gott, das Haupt des Christus, Christus, das Haupt des Mannes, der Mann, das Haupt der Frau. Das ist nicht Kultur, das ist Schöpfungsordnung. Das ist Gott, der diese Dinge festgesetzt hat. Ja? Und nun finden wir alle die Gemeinden, die in die Verführung, in die Moderne hineingehen. Sie entscheiden sich an einem bestimmten Punkt, dem Menschen Raum zu geben, weil der Feminismus ist ja überall, das ist ja der Trend der Zeit. Ja? Man verliert ja vielleicht Leute, wenn man da noch festhält an der Bibel. Also dann brechen wir die Bibel und geben dem Menschen mehr Raum. Und das musst du einmal machen und dann geht es abwärts, ohne Aufhalten. Ich sage euch das ganz ernst. Und ich könnte euch Hunderte von Gemeinden im Westen nennen, die genau das erlebt haben. Hunderte. Guck mal, wo gewisse Gemeinden gestanden sind vor 50 Jahren und heute. Ja? Und deswegen, entweder wir sondern uns ab, entweder wir geben Gott die Ehre in der Gemeinde, oder wir werden hineingezogen in Babylon, in den Niedergang Babylons, in der einen oder anderen Form. Und das sind geistliche Kämpfe und Alternativen. Das ist äußerst ernst. Da haben wir eine Verantwortung vor dem heiligen Gott. Das möchte ich uns nur ganz bewusst deutlich machen. Ich möchte vielleicht zum Abschluss noch kurz erwähnen, als einen ermutigenden Endblick, Offenbarung 3, die Gemeinde in Philadelphia. Das ist so ein bisschen für mich so ein prophetisches Bild von diesem treuen Überrest, den Gott in den Wirren der Endzeit sich bewahrt hat. Ein Überrest, der immer da sein wird, den Gott zu seiner Ehre bewahrt und trägt und der das Banner des Herrn Jesus in der Endzeit weiterträgt. Ich lese einfach nur mal ein paar Verse aus Offenbarung 3 und damit wollen wir dann diesen Vortrag auch schließen. Und der Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Wisst ihr, das ist aus göttlicher Sicht der Überrest der wahren Gemeinde. Diese kleine Schar, die die biblischen Ordnungen, die wir jetzt beschrieben haben, noch festhält. Du hast mein Wort bewahrt. Das heißt nicht, dass man es im Bücherregal stehen hat und Lippenbekenntnisse zur Inspiration der Schrift ablegt. Das ist nicht gemeint mit bewahrt. Sondern bewahrt heißt umgesetzt, ausgelebt, im Gehorsam, in der Gottesfurcht. Und diesen Überrest erkennt der Herr Jesus in besonderer Weise an in der letzten Zeit. Er verherrlicht den Namen des Herrn und bewahrt das Wort Gottes. Und er hat eine kleine Kraft. Wisst ihr, wir sind dann natürlich gegen den Trend. Wenn wir in der Endzeit dem Herrn Jesus treu bleiben wollen, dann müssen wir gegen den Strom schwimmen. Und wir merken, wie viele einen anderen Weg gehen, den breiten Weg gehen. Aber wir dürfen uns davon nicht anstecken lassen, nicht verleiten lassen, auch auf dem breiten Weg zu gehen. Letztlich wird uns mal nicht der Herr fragen, wem bist du gefolgt, was für Vorbilder hast du gehabt, welchem Trend bist du gefolgt, sondern wir sind vor dem Herrn ganz persönlich verantwortlich für unseren Weg. Ja. Wir können nicht sagen, ja, das sind doch so viele, die haben es doch genauso gemacht. Der Herr wird uns sagen, was habe ich denn gesagt in meinem Wort? Was hast du da gelesen? Und was hast du getan? Und in diesem Sinn ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, Es gibt heute einen gewaltigen geistlichen Kampf. Der Feind versucht durch alle möglichen Irrlehren diesen treuen Überrest von der Erde zu vertilgen. Dass es den gar nicht mehr gibt. Das wird er nie schaffen. Weil der Herr Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Aber die andere Frage ist, bist du dabei bei diesem treuen Überrest? Bin ich dabei? Ist unsere Gemeinde dabei? Oder fängt sie an, abzudriften in diesen verweltlichten Einheitsbrei der modernen Evangelikalen, wie wir ihn im Westen finden? Ich kann euch nur von Herzen warnen, davor die Vorbilder der westlichen Gemeinden zu nehmen. Nehmt euch das nicht zum Vorbild, sondern bleibt in der Spur der Heiligung und der Gottesfurcht, die Gott euch geschenkt hat, auch in den Erweckungen in Russland. Ich kann auch nur sagen, der üble Zustand der westlichen Gemeinden im ganz Allgemeinen hat auch einen Grund darin, dass seit 150 Jahren es keine Erweckung gegeben hat in Westdeutschland. Und von Generation zu Generation ist die geistliche Substanz in den Gemeinden weniger geworden. Es wird bei euch auch so sein. Wenn Gott nicht Erweckung schenkt, das, was die alten Brüder erlebt und erkämpft haben mit ihrem Herzblut, das hat die jüngere Generation immer noch übernommen und festgehalten, aber sie haben es nicht mehr mit ihrem Herzblut erkämpft. Und die dritte Generation, die sagt vielleicht, oh, das ist russische Tradition, das lassen wir mal beiseite. Aber ihr Lieben, seid vorsichtig, was ihr da beiseite lasst. Ja, das vieles ist gar nicht russische Tradition, sondern einfach biblisches, erweckliches Christentum. Und das gibt es bei uns fast nicht mehr im Westen. Es sind nur noch einzelne, ganz kleine Kreise, da gibt es das sehr wohl noch. Aber das ist ein kläglicher Überrest geworden. Deswegen sind uns die russlanddeutschen Geschwister auch eine gewaltige Ermutigung, weil sie im Großen und Ganzen noch festhalten an den Grundsätzen der biblischen Gemeinde. Aber ich sehe natürlich schon, dass da gewaltige Sogentwicklungen gibt, sich an den Westen anzupassen. Aber das hütet euch davor, kann ich euch nur in aller Liebe sagen. Da verliert ihr etwas ganz Wertvolles, was ihr vielleicht jetzt noch gar nicht so ganz wertschätzen und einschätzen könnt. Tut es lieber nicht. Ja? Ich kann es nur sagen als ein einheimischer Christ. Ich stecke nicht in eurer Haut, ihr Lieben. Ja, aber ich weiß, was ich gesehen habe über die vielen Jahre in den westlichen Gemeinden. Und ich weiß, das wünsche ich meinen lieben russlanddeutschen Geschwistern nicht, dass diese Verderbnis bei euch eindringt. Das kann ich euch nur sagen. Ja, haltet fest, das, was Gottes Wort über die Gemeinde sagt. Es ist heute unerhört schwierig, das umzusetzen. Wir haben zu kämpfen, das ist unwahrscheinlich. Ja? Aber wir dürfen trotzdem die Wahrheit Gottes nicht einfach beiseite setzen und irgendetwas Menschengemachtes an die Stelle setzen. Das möchte ich euch in aller Liebe mitgeben. Und dann wird der Herr uns belohnen. Wisst ihr, die Endbilanz eines Weges, einer Gemeinde und eines Christen sehen wir nicht auf der Erde. Nicht auf der Erde. Ja, da kann es sein, ach, das ist so ein Tor gewesen, so ein enger, rückständiger, der hat nicht geblickt, was die Zeit heute bedarf. Und wie wird ein solcher vor dem Herrn Jesus stehen? Dort empfangen wir doch unseren Lohn und unser Lob. Nicht hier von den Menschen, sondern von dem Herrn. Und dort sehen die Dinge wieder ganz, ganz anders aus. Ich lese es nochmal mit uns da am Ende von Offenbarung 3. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ja, ich will vielleicht noch einladen, wer noch Freudigkeit hat zum Gebet. Dann will ich abschließen. Herzlichen Dank, Jesus Christus, Wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du in deiner großen Liebe bereit warst, dich für uns zu opfern. Für jeden Einzelnen und auch für dieses wunderbare Geheimnis, diese Körperschaft, diese heilige Brautgemeinde, die du erlöst hast mit deinem kostbaren Blut. Und wir dürfen dazugehören. Herr, und wir haben heute Morgen uns noch einmal erinnern dürfen und vor Augen gestellt bekommen, was dein Wort über diese Gemeinde sagt. Und bitte schenke du, dass das wirklich tief in unsere Herzen eindringt, dass wir verstehen deine Gedanken, deine Ziele mit uns, mit deiner Gemeinde, dass wir auch den heiligen Charakter deiner Gemeinde verstehen und dass wir von Herzen auch bereit sind, diese Heiligkeit auch wirklich zu respektieren und in unserem Leben wirklich auch auszuleben, die unsere Priesterberufung mit sich bringt. Herr, lass uns tiefer verstehen, was es bedeutet, dass deine Gemeinde ein heiliger Tempel Gottes ist und wir ein heiliges Priestertum sind. Herr, dass wir davon nicht abweichen, dass wir uns auch nicht durch falsche Lehren der heutigen Zeit von dieser Berufung abbringen lassen und von der einfältigen Liebe zu dir. Herr, schenke uns Erneuerung. Wir alle sind unter dem Einfluss des Zeitgeistes. Wir alle sind in Gefahr, dem Fleisch und dem menschlichen Raum zu geben und diese tiefen Gedanken ein Stück auch verblassen zu lassen in unserem Herzen. Schenke doch, dass sie uns neu groß werden, dass du neu auch uns Gnade gibst, auch den Brüdern, die in der Gemeindeleitung Hirtendienst tun, in den ganzen Gemeinden, die noch dir treu nachfolgen wollen. Herr, sie haben große Anfechtungen und große Kämpfe. Stärke sie, segne sie, gib, dass sie wirklich auch die Gemeinde bewahren vor falschen Einflüssen und dass doch die Gläubigen sich noch etwas sagen lassen und wirklich auf diesem Weg und diesem Ziel entgegen bewusst und willig mitgehen, Herr. Wir beten, dass du da Stärkung schenkst, Erweckung und Belebung unter deinen Gemeinden. Herr, wir brauchen es so dringend, wir brauchen deine Gnade und deine Kraft, denn du allein kannst uns zum Ziel bringen. Und dafür wollen wir dir auch Ehre und Anbetung darbringen. Amen.